Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles ist fahrbar, der Mountainbike Podcast. Wir sind in einer ganz, ganz speziellen Woche. Und zwar ist sie im vollen Gange die Weltmeisterschaftswoche, wo die Uhren mal ein bisschen anders ticken für die Rennsportgemeinschaft. Ja, und wir sind mittendrin. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich und Finn. Hi Finn, grüß dich.
Hallo.
Ja, wir haben unseren Camper gepackt, den wir netterweise für diese Woche von Sunlight zur Verfügung gestellt bekommen haben und haben uns ins wunderschöne Italien aufgemacht und sind jetzt hier in Südtirol angekommen, im Val di Sole. Und Finn, für dich ist deine erste Weltmeisterschaft und vor allen Dingen auch sozusagen dein erstes Mal beim internationalen World Cup sozusagen dabei zu sein. Wie ist es für dich? Wie waren so die ersten Eindrücke vor Ort?
Ja, also auf jeden Fall viele teure Fahrräder. Das ist wahrscheinlich das Erste, was einem sofort auffällt. Alle sind auf dem Fahrrad unterwegs. Es geht links was ab, rechts was ab. Es gibt 50 Strecken, die sich alle gefühlt kreuzen. Und es ist wirklich viel los. Einfach da einen Überblick zu behalten, ist überraschend schwer. Dann gibt's, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 Paddocks, wo dann die einzelnen Teams ihre Pits aufgebaut haben. Da wird geschraubt, Bremsen entlüftet, alles Mögliche. Gleichzeitig werden neue Produkte irgendwo vorgestellt. Man findet die bekannten Gabeln mit Blackbox-Stickern oder mit dem Red-Schriftzug, also die Prototypen der Hersteller, die sich natürlich alle hier auf die Weltmeisterschaft vorbereiten. Also auf jeden Fall sehr viel los und ein bisschen schwer da durchzusteigen, aber auf jeden Fall sehr cool, da die Race-Action direkt am Streckenrand zu verfolgen.
Ja, absolut. Du hast es schon gesagt, ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten. Also wir dröseln es nochmal ein bisschen auf. Es ist natürlich so, dass ja alle Mountainbike-Wettbewerbe an ja mehreren Tagen stattfinden. Und das geht bei E-Mountainbike los. Das war heute. Dann haben wir ein Team-Relay schon gesehen. Aber wir haben natürlich auch die Cross-Country-Wettbewerbe Downhill. Also alles, was das betrifft, findet jetzt hier statt in den verschiedenen Alterskategorien. Und allein da, um wirklich zu gucken, wo die Reise hingeht, das ist echt gar nicht so einfach. Wir haben verschiedene Strecken, waren heute schon mal ein bisschen unterwegs. Und ja, wie findest du das Gelände? Also ich war das erste Mal jetzt voll mit dir auf dem Downhill-Track oder zumindest auf dem Ausläufer unterwegs. Das sieht schon mal richtig steil aus. Aber für dich war es, glaube ich, auch das erste Mal aus dem Cross-Country-Track. Hättest du das so krass technisch überhaupt erwartet?
Also ich hätte es vor allem kürzer erwartet. Irgendwie im Fernsehen wirkt das alles okay. Die fahren damit 20 einen Berg hoch und teilweise sind die Steine auf jeden Fall größer, als man sie im Fernsehen sieht. Also da denkt man, es sind kleinere Absätze oder was auch immer, was die da fahren. Und dann sind es wirklich Steine, die ungefähr einen halben Meter hoch sind oder sowas, die dann erklettert werden müssen. Zwar auf der E-Bike-Seite war es noch, also das war auf der gleichen Strecke, den gleichen Abschnitt sind sowohl die E-Cross-Country-Fahrer gefahren, als auch am Ende die Cross-Country-Fahrer im Team-Relay. Und da war es schon beeindruckend zu sehen, okay, auf dem E-Bike kann man sich manche Stellen sogar noch vorstellen, wie man da hochfährt. Auf Cross-Country-Maschinen mit 100 mm Federweg ist es schon unvorstellbar, und wie viel Power die in den Beinen haben, um da hochzukommen.
Das auf jeden Fall. Also es ist richtig steil, das kann man nicht anders sagen, und vor allen Dingen auch super, super fordernd. Also ich dachte in ein, zwei Uphills heute so, oh Gott, welche Linie würde ich überhaupt wählen? Ob ich da überhaupt hochkommen würde, wäre mal so eine andere Frage. Also ist auf jeden Fall interessant. Ihr könnt natürlich auch zu Hause dann zuschauen, die Rennen werden übertragen. Aber vielleicht müssen wir nochmal kurz erklären, wir sind jetzt hier bei den Weltmeisterschaften und da wird, wie gesagt, das legendäre Regenbogentrikot, was ihr vielleicht von den Übertragungen kennt, ausgefahren. Das ist nicht damit zu verwechseln mit dem, was im World Cup passiert. Da wird nämlich die Gesamtwertung des World Cups ausgefahren. Und hier in diesem einen Rennen, bei diesen Wettbewerben, geht es eben darum, wer dann in den Regenbogenfarben das eine Jahr dann komplett fahren darf, bis zu den nächsten Weltmeisterschaften. Also das ist, finde ich, manchmal ein bisschen verwirrend. Wer ist gerade Gesamtführender? Wer hat den World Cup gewonnen? Wer gewinnt die Weltmeisterschaft? Aber ja, ich glaube, wir haben viele Hochkaräter dabei. Vielleicht schon mal ein bisschen im Downhill-Rennsport geschaut. Was wäre jetzt mal so dein Favorit für die nächsten Tage und vor allen Dingen auch Favoritin? Wen siehst du da aktuell vorne?
Also auf den Strecken haben wir jetzt heute noch nicht so viele fahren sehen. Es war zwar Training, aber da waren wir, wie gesagt, nur in den Ausläufen unterwegs. Also ich glaube, ein Name, der immer fallen muss, ist Asa Vemet, der Junior, der jetzt dieses Jahr erst aufgestiegen ist, das erste Rennen gleich gewonnen hat, dann sofort jetzt weiterhin immer vorne mit dabei ist. Dann Specialized, jetzt auch, wenn nur noch ein Fahrer vertreten ist, Loic Bruni und Finn Iles sind verletzt. Jordan Williams ist jetzt da, wahrscheinlich der, also ist gerade Weltcup-Führender, da haben wir auch schon wieder diesen Split. Aber jetzt ist es ein Rennen, wo John Williams dann auch wieder entscheiden kann, wobei da halt immer der Gedanke dabei ist, wie viel Risiko setzt er jetzt auf die Weltmeisterschaft und was, wie managt er das, um sich nicht zu verletzen für den Gesamtweltcup. Also je nachdem, wie da auch die Prioritäten gesetzt sind. Aber natürlich muss man da auf jeden Fall zu den Favoriten hinzuzählen. Ansonsten Jackson Goldstone, wahrscheinlich auch ein Name, den jeder kennt. Zählt sowohl dazu als auch Amaury Piron oder Loris Vergier. Also ich glaube, das Fahrerfeld ist komplett gespeckt bei den Herren, und bei den Frauen ist wahrscheinlich Wally Höll gerade die Bank, also gewinnt Rennen nacheinander. Jetzt das letzte Rennen hat sie ja nicht gewonnen, da ging es dann an Hattie Harnden. Aber auf jeden Fall ist da mein Tipp ziemlich klar bei Wally Höll.
Okay, gut. Ich glaube, wir müssen hinterher wie so eine Art Bingo machen und dann mal drauf schauen, wer ganz weit vorne war. Aber bei den Namen, die du gesagt hast, die hätte ich jetzt als eher Downhill-Liar auch auf dem Schirm gehabt. Die sind auf jeden Fall schnell unterwegs. Ja, ich fand's heute schon cool. Wir haben, wie gesagt, schon das Team Relay gesehen. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an unsere Gastgeber in Italien, die sich hier in den Weltmeisterschaften im Team Relay nach ganz vorne gefahren haben. Da waren, wie gesagt, verschiedene Altersgruppen unterwegs, also einmal alles vom Elitefahrer, und die fahren dann halt verschiedene Runden zusammen, also 6 waren es, glaube ich, heute in der Zahl, und dann zählt halt am Ende, welche Nation über die verschiedenen Fahrerinnen und Fahrer am Ende vorne war, also wie bei so einem typischen Staffelwettbewerb dann eben. Und dann ging es darum, wer hier Weltmeister wird. Und das ist natürlich schon mal ein ganz guter Auftakt. Ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass das hier für die Italiener nochmal was ganz Besonderes ist, natürlich die Weltmeisterschaften zu hosten, dass nochmal ein bisschen mehr Herzblut dabei ist. Wie hast du das gesehen? War schon
ja,
so,
Ja, es
oder?
Wurde auf jeden Fall immer lauter, wenn das blaue Trikot vorbeigefahren ist. Das hat man schon deutlich gespürt. Und auch sonst war heute schon für den, ich glaube, ersten Wettbewerbstag, wenn ich richtig informiert bin, dass es da auch schon ziemlich viele Leute auch an die Strecke geschafft haben, obwohl es jetzt eher die wahrscheinlich weniger verfolgten Kategorien sind, und es ist immer noch ein Mittwoch. Also da sind Leute auch noch am Arbeiten, und trotzdem waren schon einige an der Strecke, haben angefeuert, haben lautstark supportet, haben zugeschaut. Also das war auch echt schön zu sehen, wie die Mountainbike-Community hier zusammenkommt.
Ja, total. Ich finde es halt auch, wir sind hier, wie der Name schon sagt, in einem Tal, und man merkte das schon, wo wir unten reingefahren sind. Wir sind hier fast 40 Minuten hier hochgetuckert durch die wirklich steilen Hänge. Und je näher wir hier wirklich dem Wettkampfsort kamen, desto mehr Fahnen hingen teilweise draußen, auch so kleine Plakate, die natürlich auf dieses Event hier hinweisen. Und immer mehr Teamfahrzeuge kamen auch dazu. Man hat ganz viele Herstellernamen irgendwo gesehen. Das war natürlich cool. Natürlich dann auch ganz viele, die hier rumgelaufen sind. Auch unser Campingplatzbetreiber, der war total hyped, hat schon gesagt, dass er hofft, dass Mathieu van der Poel gewinnt. Also man merkt echt, die Einheimischen, die sind hier ja richtig im Game und freuen sich. Das kennt man ja manchmal gar nicht so. Wir Mountainbiker sind ja nicht überall immer gern gesehen, aber ich glaube, hier im Val di Sole, da können wir uns auf jeden Fall blicken lassen. Und ich glaube, es wird vor allen Dingen cool, dann zu sehen, wie viele Leute hier am Ende sind, weil wir hatten ja letzte Woche in Léger schon einen World Cup, der wirklich Geschichte geschrieben hat. Man kann es nicht anders sagen. Da war ja eine irre Stimmung. Was glaubst du, kommen wir da stimmungsmäßig hin, oder sind die Franzosen so eine eigene Bank für sich?
Also ich glaube, Léger ist halt schon jedes Jahr immer irgendwas Besonderes. Der Zieleinlauf am Ende, je nachdem, wie man jetzt heißen mag, ob zu gefährlich oder einfach so stimmungsgeladen, dass es einfach für alle schön ist. Es gibt schöne Bilder. Also ich glaube, ganz an diesen Zieleinlauf, den man dann hatte, wo hinter Max Aron die ganzen Fans noch hinter die Barrieren durchbrochen haben und teilweise während der Fahrer noch auf der Strecke war, auf die Strecke gelaufen sind. Das wird man wahrscheinlich hier jetzt nicht haben, aber ich denke auf jeden Fall, dass die Stimmung gut sein wird. Es wird sich wahrscheinlich viel ein bisschen auf den Zieleinlauf auch konzentrieren, weil es einfach sehr steil ist neben der Strecke. Also ich bin heute schon mal ein bisschen hochgelaufen. Man rutscht schon teilweise da bergab, aber es sind traumhafte Bedingungen. Also es ist trockener Boden, leicht feucht noch, und das sah echt spannend aus und hat schon fast Bock gemacht, selber aufs Rad zu steigen.
Ja, das glaube ich total. Also morgen auf jeden Fall die Wanderschuhe hier auspacken. Noch haben wir es uns hier gemütlich gemacht in unserem Camper und lassen den ersten Tag so ein bisschen Revue passieren. Aber ich glaube, morgen, da müssen wir mal ein bisschen weiter nach oben kraxeln. Ich bin echt super gespannt, wie der Rest der Downhill-Strecke aussieht. Vom Cross-Country haben wir heute schon relativ viel gesehen. Ja, wir hatten es gerade schon ein bisschen so von Celebrities, was echt krass war für Léger. Da hat ja tatsächlich sogar der französische Präsident Emmanuel Macron das Video geteilt, was man gesehen hat, hat gesagt, das ist so die französische Passion, dass da irgendwie alle so abgegangen sind bei diesem Rennen, dass da wirklich Mann und Maus an der Strecke stand. Deswegen bin ich gespannt, was hier passiert. Aber wir haben ja auch ein paar Topstars, die hier am Start sind, und da kommen wir so ein bisschen in die Cross-Country-Richtung. Also Mathieu van der Poel, wir haben schon gesagt, der auch mal gerne in Tadej Pogacar auf der Straße im Zielsprint dann schlägt. Also der hat sich ein bisschen schwer getan in Léger letzte Woche, ist da nicht nach ganz vorne gefahren im Cross-Country-Rennen, aber der ist am Start und vielleicht auch ein Thomas Pidcock soll da sein. Wir haben heute schon ein paar Teamfahrzeuge vom Straßenteam Q365 gesehen. Da bin ich mal gespannt, ob er dann wirklich da ist. Das ist bei den Straßenfahrern ja immer so eine Sache, ob die melden sich dann zwar an für so eine WM, aber ob sie sich dann wirklich trauen, uns Mountainbikern die Stirn zu zeigen, das ist dann immer noch mal was anderes. Aber man hat heute zumindest schon mal den Teammanager von Mathieu van der Poel, den habe ich vorhin gesehen. Also ja, ich denke mal, wenn der da ist, kann ich mir vorstellen, dass sein bestes Pferd im Stall dann auch am Start ist. Also das wird auf jeden Fall interessant.
Ja, in dem Sinne war Léger ja wahrscheinlich einfach ein Vorbereitungswettkampf, um wieder in das Cross-Country-Thema reinzukommen. Bisschen schönere Steine unter sich zu haben als irgendwie Kopfsteinpflaster oder Asphalt einfach nur und da sich drauf einzustimmen. Dafür war Léger wahrscheinlich gedacht, deswegen würde ich da auch gar nicht mal so viel drauf setzen. Auch wenn er jetzt am Ende ist, er glaube ich Zweiter geworden dort.
Ja, genau.
Also ist ganz
der
knapp.
Der kommt frisch aus dem Höhentrainingslager, der war wahrlich noch ein bisschen angezählt. Aber was ich krass fand, im Zielinterview hat er dann gesagt, es war richtig, richtig hart. Es hat total wehgetan, der Zielsprint. Er hat ja gegen Adrien Bouchy dann verloren in dem Sinne. Aber ich finde es so beeindruckend, dass ein absoluter Tour de France-Profi, der vorne reinfährt, der wie gesagt einen Tadej Pogacar schlagen kann, sagt, es war richtig, richtig hart. Also das zeigt, glaube ich, mal die Intensität, die auch mittlerweile heute im Mountainbike-Rennsport dabei ist. Also da wirklich dann, dass die Allerbesten dieser Welt, die auch auf der Straße Wattzahlen treten, dafür würden wir, glaube ich, alle anfangen zu schielen. Das finde ich echt krass. Deswegen freue ich mich mega auf die WM und bin gespannt, wer hier dann am Ende das Ding machen kann. Du hast schon gesagt, das war seine Vorbereitung, dass er ein bisschen weiter vorne stehen kann in der Startaufstellung. Es geht hier natürlich auch immer darum, vorne dabei zu sein. Aber ja, am Ende ist Mountainbike halt echt nicht berechenbar. Ne? Du musst so viel die Linie treffen, das Material muss passen und so weiter und so fort.
Es gibt wahrscheinlich viel mehr Gripunterschiede als im Vergleich zur Straße. Also
ja,
da ist man wahrscheinlich fast noch deutlich näher am Limit, auch wenn ich jeden Respekt vor den ganzen Roadies habe, die da auch auf den Steilabfahrten und Pässen da sich noch irgendwie runtersteuern. Aber am Ende ist Wurzel, Steine, irgendwie rutschiger Lehmboden. Also da ist es, glaube ich, dann doch einfach nochmal was anderes. Und es bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, ob da die Profis, die im Mountainbike-Weltcup unterwegs sind, größtenteils oder jetzt diese einzelnen Ikonen des Radsports, die alles können. Also Tom Pidcock hat ja schon Olympiatitel, glaube ich, auf Cross-Country-Bike.
Zweimal gleich, ja.
Zweimal, okay. Mhm. Also ich glaube, da ist es einfach spannend zu sehen, können die einfach das Momentum, das sie auf der Straße haben, mitbringen in Mountainbike-Weltcup oder sind dann doch Leute wie Adrien Bouchy da einfach vorne mit dabei und haben einfach diese Routine auf dem Untergrund und können sich dadurch viel besser anpassen.
Ja, absolut. Ich bin vor allen Dingen auch echt gespannt, was Cross-Country angeht. Da ist ja gerade so ein bisschen Paradigmenwechsel. Da kommen die ganzen jungen Wilden. Also wir hatten schon Adrien Bouchy, Luca Martin, aber ja, natürlich viele andere Fahrer, Bjorn Riley zum Beispiel, also die echt jung gerade frisch aus der U23 aufgestiegen sind und da richtig für Furore sorgen. Aber auch bei den Mädels kann super viel passieren. Also ich glaube zwar, dass Jenny Rissfeldt hier wahrscheinlich dann ja ihr Regenbogentrikot sich wieder überstreifen kann. Das wäre mein Tipp, aber wir wissen ja nie, was passiert. Wir haben sie heute schon einmal kurz in den Pits gesehen. Ich finde, sie hat ruhig gewirkt wie immer. Haben richtig coole Teambikes bekommen. Natürlich gibt's viele Spezial-Paintjobs, aber da schon mal ein kleiner Disclaimer. Wir werden uns natürlich morgen auch nochmal melden und weil wir morgen zu ganz vielen Bike-Checks verabredet sind, werden wir morgen nochmal ein kleines Technik-Spezial machen und euch ein bisschen abholen, was hier gefahren wird. Was ist der, Entschuldigung, neue heiße Scheiß, den die Rennsportler hier schon ausprobieren dürfen?
Wie viele 32-Zoll-Bikes gibt es?
Genau.
Dieses Thema gehört natürlich auch immer wieder dazu in
Absolut.
Diesem Jahr.
Absolut. Du hast heute schon ganz genau hingeguckt in den Downhill-Pits. Ich bin super gespannt, was dein Adlerauge da noch aufgespürt hat. Aber wie gesagt, da gehen wir dann morgen nochmal rein. Also am Freitag könnt ihr uns dann hören, was das Thema Technik angeht. Ja, und ich bin vor allen Dingen auch super, super gespannt, wie dann am Ende hier die Strecken dann auch werden. Also noch sieht's ja danach aus, dass alles sehr, sehr trocken bleibt. Aber wir sind ja hier in den Alpen und da kann wirklich alles passieren. Wir haben hier und da noch ein paar, ich sag mal schon getrocknete Teile der Strecke gesehen. Ich glaube, hier hat's Anfang der Woche auch noch ein bisschen geregnet. Aber das kann eben schnell passieren und dann ist eben wieder alles offen und dann müssen andere Reifen aufgezogen werden. Also das kann eben passieren. Was glaubst du? Hält sich das Wetter oder...
Ich hoffe es doch. Also allein für uns hier, ist es natürlich immer schöner, bei 30 Grad Sonne irgendwo an der Strecke zu stehen,
ja,
oder
das stimmt.
Den Boden auch einfach zu sehen. Man wird nicht komplett eingeschlammt. Das ist natürlich immer schön, auch zum Fahren dann. Und für die Fahrer, den wünsche ich natürlich auch, dass es irgendwie trocken bleibt, dass sie zumindest berechenbare Bedingungen haben und dann der eine oder andere Stollen sich eher in den Staub graben kann als durch den Matsch. Also das wäre so meine Hoffnung, mein Tipp. Also bisher schaut es ja nach klarem Himmel aus.
Ja, absolut. Also das wäre schon ganz cool, vor allen Dingen hier alleine für die ganzen Gastgeber. Das ist immer so ein Chaos. Hier kann man viel auf Wiesen parken. Und wenn dann der berühmt-berüchtigte erste Regen nach einer langen Trockenzeit dann wieder runterkommt, dann heißt es hier mit dem Trecker die Leute rausziehen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall eine richtig tolle Rennaction. Ich freue mich persönlich auch schon auf das Short-Track-Rennen. Das ist ja nochmal vorm Cross-Country-Rennen. Bedeutet, da geht es ja in einer deutlich kürzeren Rennrunde und auch bei einer verkürzten Rennrunde nochmal bei einer kurzen Zeit auch nochmal um einen Weltmeistertitel. Da werden ja auch Regenbogentrikots verteilt. Auch da wird es dann interessant. Wem liegt eher so diese kurze, harte Intensität versus wirklich dann die richtig langen Rennen, die über eine Stunde gehen? Da gibt es ja auch immer mal so kleine Spezialisten und Co. Und vor allen Dingen ist das auch die Chance für viele Fahrer, nochmal nach vorne reinzufahren und sich vielleicht ein bisschen zu präsentieren. Gucken wir mal. Aber jetzt steht ja noch das Downhill-Training und Qualifying auch nochmal an. Wie geht man da eigentlich so ran als Downhill-Racer? Was würdest du sagen? Gehen die da schon direkt im ersten Run auf die Vollen und versuchen alles rauszuholen? Oder ist da manchmal auch ein bisschen Taktik dabei?
Also im Training wird es ja wahrscheinlich erstmal sich einzelne Stellen angeschaut, angehalten und dann zum quasi alles zum ersten Qualifying. Es ist ja zweigeteilt. Es gibt also die ersten Qualifying-Abschnitt, dann gibt es noch den in den zweiten, wo sich die, die sich in dem ersten Qualifying-Abschnitt nicht qualifiziert haben, dann im zweiten, letzten, entscheidenden, für manche schon den Rennlauf, wenn sie es nicht schaffen würden, ins Rennen, ins Hauptrennen, da wird da quasi der erste Fullrun gefahren und dann geht's erst, da geht's dann möglichst drum, um die beste Zeit zu fahren. Da wird dann schon ziemlich nah auf jeden Fall am Vollgas gehangen. Also da gibt's teilweise auch erschreckende Leute, die dann quasi ausfallen für den ersten Run, oder wenn man dann einen Plattfuß hat und dann ist man halt im Zugzwang, muss im zweiten Qualifying wirklich unter die Top 10 fahren. Also das ist dann auf jeden Fall der Punkt, wo es wirklich wo man unter Druck gerät und dann sich alles quasi aufstaut, und das möchte man umgehen, und deswegen wird wahrscheinlich schon im ersten Qualifying Run ziemlich nah auf jeden Fall ans Limit gegangen, bevor es dann im Rennlauf wahrscheinlich mit den Fans, mit den ganzen Motorsägen an der Strecke, wird es dann wahrscheinlich richtig stimmungsgeladen und dann nochmal das letzte Quäntchen rausgeholt.
Klar, dann gehen nochmal alle schön ans Limit. Ich meine, wir haben es eben schon so eingeleitet, das ist eine, ja, wenn nicht die wichtigste Woche im Jahr. Bei den Weltmeisterschaften will jeder performen. Natürlich geht es bei ganz vielen Sportlern auch so ein bisschen darum, wo geht die, ja, du musst die Weichen stellen. Was ist mit einem neuen Vertrag? Kann man sich vielleicht für bessere Teams empfehlen? Und so weiter und so fort. Da wird immer besonders drauf geschaut, was bei den Worlds sich so tut. Wir müssen aber noch mal kurz übers Material sprechen. Wir haben uns ja gemeinsam schon ordentlich Profimaterial angeguckt im letzten Heft. Vielleicht habt ihr auch drauf geguckt. Das war ja unser Weltmeisterschaftsspezial, wo wir uns verschiedene Bikes angeguckt haben, die hier auch richtig geraced werden. Finn, jetzt müssen wir natürlich noch mal kurz, auch wenn morgen natürlich unsere große Technikfolge wird, drüber sprechen. Du warst ja mit verschiedenen Downhill-Bikes unterwegs. Willst du uns mal erzählen, was ihr da getrieben habt?
Ja, also wir hatten die Möglichkeit, im Bikepark Leogang Downhill-Bikes zu testen. Das war natürlich super. Wir hatten da die Weltcup-Strecke, auf der wir fahren konnten. Wir hatten ein paar andere Bikepark-Lines und konnten da, haben wir uns für zwei Bikes entschieden, die wir aus der Kategorie mitgenommen haben. Wir haben ja den Test, der umfasst ja Mountainbike, Cross-Country, Enduro und E-Enduro. Wir haben uns jetzt, haben da die Enduros, die E-Enduros und eben auch die Downhill-Bikes mitgenommen nach Leogang und hatten die Möglichkeit, dann zwei Downhiller im Vergleich zu fahren. Das war einmal das Scott Gambler RC und das Canyon Strive Underdog, die wir da gegeneinander antreten lassen haben, und etwas verglichen, wie fahren sich die Bikes, haben einen ausführlichen Test im Heft. Und jetzt kommt am Wochenende, oder kommt die Woche auf jeden Fall noch, unser Video dazu online. Da haben wir auch sehr viel Mühe uns gegeben, dass es möglichst gut ausgeht. Also gerne mal auf YouTube vorbeischauen, wenn ich an dieser Stelle die Werbung machen darf. War auf jeden Fall eindrucksvoll, wie die Bikes mit quasi gleicher Nennung, also beide 200 mm Federweg, beide mit Doppelbrückengabel, aber wie unterschiedlich die Bikes sich dann am Ende tatsächlich gefahren sind. Also das war echt spannend zu sehen. Und ja, also es macht natürlich immer Spaß, eine neue Bike-Kategorie auszuprobieren, die es dann für mich auch war. Ich bin nicht ganz so oft auf dem Downhill-Bike unterwegs gewesen, aber natürlich mit der ganzen Erfahrung, die man über die verschiedenen anderen Testbikes sammelt, ist es einfach nochmal, man kann die Bikes vergleichen, aber es ist einfach ein ganz anderes Niveau, auf dem man ein Downhill-Bike am Ende bewegen kann. Also es ist wirklich, man schaltet den Kopf aus und kann wirklich laufen lassen, und das ist echt was Beeindruckendes, was man mal erlebt haben sollte, wenn man die Möglichkeit hat. Also das macht echt Spaß, und es macht Spaß zuzugucken hier. Also das war wirklich was Cooles, die Bikes dort zu testen. Jetzt sehen wir sie auf der Strecke unter Troy Brosnan, unter Dakota Norton. Also da geht einiges voran.
Ja, ich habe da heute schon so ein bisschen so ein Zucken neben mir wahrgenommen, als du da standest und den Jungs und Mädels da beim Abziehen über die Sprünge zugeschaut hast. Ich glaube, da hättest du dir auch gerne ein Rad geschnappt und das mal ausprobiert. Magst du vielleicht schon mal einen kleinen Spoiler geben? Was wäre dein persönlicher Favorit bei den zwei genannten Downhill-Bikes?
Boah, das ist ziemlich schwer. Da hatten wir, war noch mit ein paar Testfahrern unterwegs. Da hatten wir uns jetzt, war tatsächlich, einer hat das eine Bike als Favorit, ich hatte das andere. Also unser anderer Testfahrer ist wirklich, fährt semi-professionell Downhill-Rennen, hat dadurch ein Bike lieber, das bisschen mehr Feedback gibt. Das war dann das Scott Gambler. Und ich als Gelegenheits-Downhiller war dann halt doch eher auf der Seite, okay, ich möchte möglichst viel Komfort, möglichst viel Traktion, und da war ich dann wirklich beim Sender, auch wenn es eher in der günstigeren Ausstattung dann rauskam oder bei uns in den Test kam, aber es hat mir dann doch ein bisschen mehr Sicherheit noch gegeben, auch mich auf dieser saustellen Downhill-Strecke. Also Wallis Höll ist auf jeden Fall, war für mich gruselig, ne? Zu fahren, eher, also ist eine schwarze Strecke in Leogang, und das war auf jeden Fall, habe ich mich da auf dem Sender deutlich wohler gefühlt als auf dem Spark, als auf dem Gambler. Spark ist eher deine.
Das wäre meine Kategorie, aber da würde ich jetzt nicht unbedingt Wallis Höll mitfahren. Also das das würde nach hinten losgehen nach dem ersten Sprung. Nein, absolut richtig.
Nee, aber also da ist auf jeden Fall echt spannend zu sehen, wie unterschiedlich dann auch die Testfahrer Meinungen sind und wie perfekt oder wie sehr gut zwei Bikes sein können, auch wenn sie komplett andere Richtungen gehen. Und das ist natürlich auch immer das, was es beim Test gilt, herauszufinden, okay, in welche Richtung geht dieses Bike vielleicht mehr, als ist das eine Rad besser als das andere, weil es natürlich auch immer vom Fahrer abhängt.
Klar, also Geschmäcker sind verschieden, das ist einfach so, und das sehen wir ja auch bei den Downhillern. Da bin ich mal gespannt, was du morgen alles so berichten kannst, was es in Richtung Einstellung gibt und was da auch so diese kleinen Kniffe sind, die halt die Athleten noch an ihren Rädern machen. Haben heute schon ein paar Sachen gesehen, nicht zu viel verraten, deswegen schaltet morgen gerne nochmal ein, weil es ist wirklich irre, wie man die Räder auf sich einstellen kann und vor allen Dingen, wie man es auch als Zuschauer sieht. Also ich habe heute wirklich gestaunt, wie ruhig die Räder sind, wie krass die Fahrwerke ansprechen, was da noch alles für ein Shishi um diese Renngeräte einfach gemacht wird. Das ist natürlich hier die Weltmeisterschaft, da geht es um alles oder nichts, und da sieht man eben auch, dass die Räder wirklich ans absolute Limit gebracht werden, dass da keine Schraube unberührt bleibt, sondern wirklich, ja, wie man so schön sagt, alles gedeilt wird, dass alles passt. Ja, dann sind wir quasi schon angekommen an dem Ende unserer ersten Folge. Wir freuen uns, wenn ihr morgen nochmal einschaltet, wie gesagt, hier live von der Weltmeisterschaft. Klickt euch natürlich gerne nochmal in das besagte YouTube-Video rein, was jetzt zeitnah online sein wird, und natürlich auch auf unseren Online-Kanälen, sei es bikex.de, unserer Website, aber natürlich auch auf Instagram, wo wir euch ein bisschen mitnehmen werden hier, behind the scenes bei der WM in Val d'Isère. Cool, Finn, es hat Spaß gemacht mit dir. Ich freue mich auf den nächsten Tag. Das wird, glaube ich, richtig cool. Gucken wir mal, was sich hier noch alles tut im Val d'Isère.
Wir sehen uns morgen wieder.
Ja, also bis dann. Danke fürs Zuschauen und vor allen Dingen danke fürs Zuhören. Sorry, so viel. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Alles ist fahrbar. Ciao.
Ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.